Tun, was immer nötig ist. Das ist es, womit wir uns momentan beschäftigen. Wir haben bereits gesehen, dass wir trotz all unserer Schwierigkeiten tun müssen, was immer nötig ist, wenn wir in unserem Leben als Christen wachsen wollen. Trotz Ungewissheit, trotz Hindernissen, trotz Bequemlichkeit und trotz Kritik sollen wir zur Ehre Gottes tun, was immer nötig ist. Und wir haben gelernt, dass wir tun müssen, was immer nötig ist, um Gott überhaupt erstmal kennenzulernen. Das funktioniert, indem wir uns dafür entscheiden, Jesus zum Herrn unseres Lebens zu machen, kontinuierlich mit ihm leben und uns durch das Gebet Gottes Kraft schenken lassen. Durch die Bibel mehr über Gott erfahren, Gott dankbar sind und von anderen Christen lernen. So funktioniert das. Und wir haben gesehen, dass wir dazu tun müssen, was immer nötig ist. Nicht nur das, was uns möglich erscheint. Denn wenn wir tun, was nötig ist, tut Gott sein Unmögliches dazu. Wir wollen tun, was immer nötig ist. Aufgeben ist keine Option. Ausreden werden nicht akzeptiert. Aber dann dürfen wir nicht an dem Punkt stehen bleiben, an dem wir Gott kennengelernt haben. Wir müssen einen Schritt weitergehen. Wir sollen Gott nämlich nicht nur kennen, wir müssen ihn lieben. Und auch dabei müssen wir tun, was immer nötig ist. Und um herauszufinden, was das ist, sehen wir uns heute zusammen einen Psalm an, der von jemandem geschrieben wurde, der sich damit auskennt. Nämlich Psalm 95. Der wurde Hebräer 4 zufolge von König David geschrieben. Wir lesen dort in Psalm 95 Folgendes. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns den Fels unseres Heils preisen. Lasst uns mit Dank vor ihn hintreten. Lasst uns Loblieder auf ihn anstimmen. Denn der Herr ist ein großer Gott, der große König über alle Götter. Ihm gehören die Tiefen der Erde und die höchsten Berge sind sein. Das Meer gehört ihm, denn er hat es erschaffen. Seine Hände haben das trockene Land geformt. Kommt, lasst uns anbeten und uns vor ihm verbeugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er beschützt, die Schafe, die er behütet. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören würdet, Der Herr spricht, verschließt eure Herzen nicht, wie Israel es bei Meriba tat, wie sie es bei Massa in der Wüste machten. Dort haben eure Vorfahren meine Geduld auf die Probe gestellt. Sie haben meinen Zorn herausgefordert, obwohl sie meine Taten gesehen haben. 40 Jahre lang war ich zornig auf sie und sprach, sie sind ein Volk, dessen Herz sich von mir abkehrt. Und sie weigern sich zu tun, was ich ihnen sage. Deshalb schwor ich in meinem Zorn, niemals werden sie meine Ruhe finden. Wie können wir tun, was immer nötig ist, um Gott zu lieben? Zunächst einmal sollten wir ihn anbeten. Aber nicht, wie es uns gefällt, sondern wie es ihm gefällt. In den Versen 1 und 2 haben wir gerade gelesen, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns den Fels unseres Heils preisen. Lasst uns mit Dank vor ihn hintreten. Lasst uns Loblieder auf ihn anstimmen. Und in Vers 6 heißt es, kommt, lasst uns anbeten und uns vor ihm verbeugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. An dieser Stelle muss uns erstmal etwas klar sein. Uns muss nämlich klar sein, bei Anbetung geht es nicht um mich. Es geht um Gott. Zu dem amerikanischen Pastor Francis Chan kam eines Tages ein Mann und sagte, die Anbetungszeit im Gottesdienst hat mir heute nicht wirklich gefallen. Und darauf antwortete Chan, das ist in Ordnung, wir haben auch nicht dich angebetet. Ist uns das eigentlich klar, dass es völlig egal ist, ob uns die Anbetungszeit im Gottesdienst gefällt oder nicht? Ob uns die Lieder gefallen oder nicht? Es geht dabei ja gar nicht darum, dass es uns gefällt. Es soll Gott gefallen. Jeder Vers in unserem Psalm dreht sich um Gott. Und da es bei Anbetung um Gott geht, ist letztlich er derjenige, der entscheidet, wie wir ihn anbeten sollen. Nur leider hat unsere Anbetung die Tendenz, sich mehr auf unseren eigenen Hintergrund und unsere Traditionen und unseren Geschmack zu gründen, als auf das, was Gott in seinem Wort über Anbetung wirklich sagt. Das ist übrigens heute nicht viel anders, als es auch zu Jesu-Zeiten war. Die religiösen Leiter damals hatten die Anbetung Gottes pervertiert und verdreht. Sie hatten etwas daraus gemacht, mit dem sie sich wohlfühlten. Was Gott sich stattdessen wünschte, interessierte sie nicht. Und so lesen wir in Markus 7, Vers 6 bis 9. Jesus erwiderte: Ihr Heuchler, Jesaja hat euch gemeint, als er sagte: Diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Ihre Anbetung ist nutzlos, denn sie ersetzen die Gebote Gottes durch ihre eigenen Lehren. Ihr missachtet die Gebote Gottes und setzt an ihre Stelle eure eigenen Vorschriften. Und er fuhr fort: Geschickt setzt ihr Gottes Gebote außer Kraft, um an euren eigenen Vorschriften festzuhalten. Hier müssen wir ganz ehrlich überlegen, ob wir nicht von derselben Einstellung gefangen genommen werden. Vielleicht habt ihr auch schon mal gehört, dass ihr Gott auf die Art anbeten sollt, die zu euch passt und die euch gefällt. Wenn du dich dabei wohlfühlst, dann klatsch in die Hände. Wenn du dich dabei wohlfühlst, dann heb deine Hände. Wenn du dich dabei wohlfühlst, dann knie dich hin und so weiter. Aber es geht bei Anbetung nicht darum, ob wir uns dabei wohlfühlen oder nicht. Es geht darum, was Gott darüber denkt. Und um zu erkennen, was das ist, habe ich ein paar Beispiele für euch. Psalm 47, Vers 2. All ihr Völker, klatscht vor Freude in die Hände, lobt Gott mit frohen Liedern. Oder Psalm 134, Vers 2. Erhebt eure Hände im Heiligtum und lobt den Herrn. Dann aber auch Römer 14, Vers 11. Denn in der Schrift heißt es: So wahr ich lebe, sagt der Herr, jedes Knie wird sich vor mir beugen und jeder Mund wird mich bekennen. Und Psalm 149, Vers 3. Lobt seinen Namen beim Tanz und spielt für ihn mit Tamburin und Harfe. Heißt das jetzt, dass wir uns hinknien müssen, die Hände heben sollen, dabei Tamburin spielen und in die Hände klatschen müssen, wenn wir Gott wirklich richtig anbeten wollen? Nein, natürlich nicht. Es geht nicht darum, dass wir grundsätzlich in die Hände klatschen oder die Hände heben müssen. Es geht auch nicht darum, dass wir tanzend Harfe spielen müssen. Ich würde noch nicht mal sagen, dass wir diese Dinge überhaupt alle irgendwann mal machen müssen. Es geht um das, was ich vorhin aus Markus 7, Vers 6 vorgelesen habe. Es geht darum, dass wir Gott nicht nur mit den Lippen oder klatschen oder aufstehen oder hinknien oder was auch immer ehren. Es geht darum, dass wir ihn von Herzen loben, preisen, ehren und anbeten. Ganz egal, in welcher körperlichen Haltung wir uns dabei befinden. Es geht ums Herz. Wenn wir überlegen, wie wir Gott anbeten, dann darf die Frage nicht lauten, ob ich mich damit wohlfühle, sondern wie es in meinem Herzen aussieht. Anbetungsformen gibt es viele, aber es muss dabei um Gott gehen, nicht um mich. Denn bei Anbetung geht es um ihn, nicht um mich. Und es geht nicht um die Form, sondern um die Herzenshaltung. Lasst uns daher überlegen, was wir sonst noch tun sollten, wenn wir tun wollen, was immer nötig ist, um Gott zu lieben. Wir sehen in unseren Versen nämlich, dass wir voller Lob und Dankbarkeit sein sollen. Voller Lob und Dankbarkeit. In den Versen 1 und 2, ich lese sie nochmal, dort steht: Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns den Fels unseres Heils preisen. Lasst uns mit Dank vor ihm hintreten. Lasst uns Loblieder auf ihn anstimmen. Die Art der Anbetung, die David hier beschreibt, die ist laut, lebendig und kraftvoll. Wir sollen vor Freude singen und laut rufen. Wir sollen Gott mit Musik und Liedern preisen. Wenn ihr jemals bei einem großen Konzert oder bei so einem Sportevent war, Super Bowl war ja gerade, wenn ihr jemals bei so einer Veranstaltung wart, dann habt ihr wahrscheinlich diese Art der Anbetung miterlebt. Wenn auch leider nicht zur Ehre Gottes. Aber wenn man zu so einem Event geht, dann gibt es dort eine ganz besondere Atmosphäre. Aber den größten Jubel gibt es, wenn die Fans darauf reagieren, dass ihre Stars eine großartige Leistung bringen. David weist in unserem Psalm darauf hin, dass Anbetung sehr ähnlich ist. Anbetung ist nämlich nicht so sehr der Versuch, ein möglichst lautes, lebendiges und kraftvolles Jubeln zu erzeugen. Vielmehr geht es hier um ein Lob, das eine natürliche Reaktion auf Gott ist. Es ist eine Dankbarkeit, die durch Gottes Wesen und Taten hervorgerufen wird. Als Reaktion auf das, was Gott tut, werden wir in den Psalmen immer wieder dazu aufgefordert, voller Freude für Gott zu singen und ihm unser Lob auszusprechen. Als Reaktion auf ihn, auf Reaktion auf sein Tun. Und auch im Neuen Testament ermutigt uns Paulus, Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder als Reaktion auf Gottes Wesen zu singen. So schreibt er beispielsweise in Kolosser 3, Vers 16, gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt, von Gnade erfüllt, aus ganzem Herzen, Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott. Wir sollen für Gott singen, weil wir ihm dankbar sind. Aber, das bringt uns jetzt zu dieser alten, schwierigen Frage. Welche Art von Liedern sollen wir singen? Choräle oder Lobpreislieder? Ein alter Bruder reiste eines Tages für ein Wochenende in die Stadt und besuchte dort eine große Gemeinde. Sonntagabends kam er wieder nach Hause und seine Frau fragte ihn, wie es denn in dieser großen Gemeinde war. Nun, sagte der Bauer, es war gut. Sie haben jedoch etwas anders gemacht. Sie sangen Lobpreislieder statt Choräle. Lobpreislieder? Sagte seine Frau. Was ist das denn? Oh, sie sind okay. Sie sind ähnlich wie normale Lieder, nur anders, sagte der Bauer. Aber was ist denn jetzt der Unterschied? Fragte seine Frau. Und der Bauer antwortete. Stell dir vor, ich würde zu dir sagen, Martha, die Kühe sind im Mais. Das wäre ein normales Lied. Wenn ich jetzt sagen würde, Martha, 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 oh Martha, 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 die Kühe, die großen Kühe, die braunen Kühe, die schwarzen Kühe, die weißen Kühe, die schwarz-weißen Kühe, die Kühe, die Kühe, die Kühe sind im Mais, sind im Mais, sind im Mais. Und wenn ich das alles jetzt noch 3 oder 4 Mal wiederholen würde, dann wäre das ein Lobpreislied. Am nächsten Wochenende kam der Neffe des Bauern, ein junger Christ aus der Stadt, zu Besuch. Sonntags ging er gemeinsam mit den Bauern und seiner Frau in die örtliche Gemeinde. Sonntagabends kam er wieder nach Hause und seine Mutter fragte ihn, wie es denn war. Nun, sagte der junge Mann, es war gut. Sie haben jedoch etwas anders gemacht. Sie sangen Choräle statt Lobpreislieder. Choräle? Fragte seine Mutter, was ist das denn? Oh, sie sind okay. Sie sind ähnlich wie normale Lieder, nur anders, sagte der junge Mann. Aber was ist denn jetzt der Unterschied? Fragte seine Mutter. Und der junge Mann antwortete, stell dir vor, ich würde zu dir sagen, Martha, die Kühe sind im Mais. Das wäre ein normales Lied. Wenn ich jetzt sagen würde, oh Martha, liebe Martha, höre mein Schreien. Neige dein Ohr zu den Worten meines Mundes. Lausche der gerechten, unnachahmlichen, glorreichen Wahrheit. Den Weg der Tiere, wer kann ihn erklären? Es gibt in ihren Köpfen nicht den Schatten von Verstand. Auf der Weide stehen sie unter Gottes Sonne, eingezäunt, getrennt von dem verlockenden Mais. Ja, diese Kühe in rebellischen Freuden sprengten ihre Ketten und zerschlugen den Zaun. Getrieben von den Schergen der Finsternis und der Nacht kauten sie den milden Zuckermais. Doch ich richte meinen Blick auf den glorreichen Tag, an dem alles Verderben der Erde gereinigt wird, wo keine bösen Tiere meine Seele zum Weinen bringen und diese verdorbenen Kühe nicht mehr im Mais stehen. Wenn ich dann nur die Verse 1 bis 3 und 7 singen und im letzten Vers einen Tonartwechsel durchführen würde, dann wäre es ein Choral. Also, was sollen wir singen? Choräle oder Lobpreislieder? Ich denke, die Antwort lautet ja. Ja, wir sollten beide Musikarten singen. Nur vielleicht beides nicht unbedingt so übertrieben. Aber die Bibel, die scheint das Singen verschiedener Lieder zu unterstützen. Paulus schreibt ja, singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott. Was sehen wir hier? Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Fragt mich bitte nicht, was genau da der Unterschied sein soll. Aber sicher ist, es sind verschiedene Arten von Liedern. Und Gott freut sich drüber. Gott scheint sich viel mehr damit zu beschäftigen, mit welcher Einstellung wir singen, als welche Art von Liedern wir singen. Es geht hier nämlich wieder nicht um die Form. Stattdessen geht es um den Inhalt und um die Einstellung. Solange die Lieder Gott preisen und wir sie mit Freude und Dankbarkeit singen, singen wir sie zur Ehre Gottes. Aber ich will trotzdem noch ein paar Stellen oder noch ein paar Hinweise geben mit ein paar Bibelstellen, was ich einfach interessant finde, weil das ziemlich oft in der Bibel vorkommt. Seht euch mal Psalm 33, Vers 3 an. Stimmt ihm zu Ehren neue Lieder an und spielt die Harfe so gut ihr könnt und mit ganzer Freude. Oder Psalm 96, Vers 1. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt. Oder Psalm 149, Vers 1. Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied. Die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben. Oder Jesaja 42, Vers 10. Singt dem Herrn ein neues Lied. Lobt ihn von den Enden der Erde, all ihr Seefahrer, ihr Meerestiere, all ihr Küstenbewohner, singt. Ich könnte jetzt noch eine ganze Weile so weitermachen. Aber ich denke, euch fällt bei den Versen schon was auf, oder? Es scheint, als würde sich Gott tatsächlich darüber freuen, wenn wir ihm zu Ehren auch mal neue Lieder singen. Keine Ahnung, ob er die alten schon zu gut kennt und gern mal was Neues hätte. Finde ich einfach nur interessant. Aber was ist sonst noch nötig, um Gott zu lieben? Wenn wir tun wollen, was immer nötig ist, um Gott zu lieben, müssen wir ihn natürlich auch erkennen, wie er wirklich ist. In den Versen 3 bis 5, da lesen wir, denn der Herr ist ein großer Gott, der große König über alle Götter. Ihm gehören die Tiefen der Erde und die höchsten Berge sind sein. Das Meer gehört ihm, denn er hat es erschaffen. Seine Hände haben das trockene Land geformt. In Vers 7 heißt es, denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er beschützt, die Schafe, die er behütet. All das Lob, dass wir Gott zukommen lassen, basiert vollständig darauf, Gott so zu sehen, wie er wirklich ist. David konnte vor Freude singen, laut rufen und Gott preisen, weil er die Souveränität Gottes in seiner Schöpfung und die Vollkommenheit Gottes als Hirten seines Volkes anerkannt hat. Wenn wir Gott wirklich lieben und ihn richtig anbeten wollen, dann muss unsere Anbetung immer auf der Wahrheit basieren, wer Gott wirklich ist. Als Jesus in Johannes 4 mit der Frau am Jakobsbrunnen redete, da erklärte er ja genau das. In Johannes 4, Vers 24 sagte er, denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir konzentrieren uns oft auf das im Geist, aber da kommt auch in der Wahrheit vor? Wie bekommen wir es hin, dass wir Gott so sehen, wie er wirklich ist? Wie können wir sicher sein, dass wir ihn in Wahrheit anbeten? Indem wir ihn immer besser kennenlernen. Und das tun wir, indem wir sicherstellen, dass unsere Anbetung auf dem Wort Gottes aufbaut, in dem sich Gott selbst offenbart hat. Deshalb basiert unser Gottesdienst auf der Bibel. Wir integrieren sie auf verschiedene Weise in unseren Gottesdiensten. Wir lesen Gottes Wort, wir hören auf Gottes Wort, wir predigen Gottes Wort und wir singen Gottes Wort. Warum? Weil darin die Wahrheit über Gott steht. Wir tun all diese Dinge, damit wir, wenn wir uns gemeinsam als Christen treffen, den wahren Gott miteinander erfahren und ihn in Wahrheit anbeten können. Und wenn wir das tun, wie könnten wir anders, als Gott mit freudigem Lob zu antworten? Aber überlegen wir noch ein wenig weiter, wie wir tun können, was immer nötig ist, um Gott zu lieben. Es gehört nämlich auch dazu, dass wir uns ehrfürchtig vor Gott beugen. In Vers 6 heißt es: Kommt, lasst uns anbeten und uns vor ihm verbeugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Zusätzlich zu den Zeiten des freudigen Lobes gibt es auch Zeiten in der Anbetung, in denen wir uns selbst voller Ehrfurcht vor Gott niederwerfen müssen. In diesem Vers ermahnt David die Anbeter, sich vor Gott zu verbeugen und vor ihm zu knien. Wir müssen bei dem Thema Anbetung bedenken, dass von all den Liedern im Buch der Psalmen, dem inspirierten biblischen Liederbuch, gerade mal ein Drittel Lob- und Danklieder sind. Darüber hinaus finden wir dort aber auch Lieder, in denen beispielsweise um Vergebung, um Beistand in Verfolgung und um Hilfe in persönlicher Not gebeten wird. Selbst Rachepsalmen gibt es ja. All das hat offensichtlich seinen Platz in der Anbetung. Es ist auch interessant, dass sowohl die hebräischen als auch die griechischen Wörter, die in unseren Bibeln gewöhnlich mit anbeten übersetzt werden, eigentlich sowas wie niederknien oder niederwerfen bedeuten. Obwohl die Wörter ursprünglich den körperlichen Akt des Verbeugens beschrieben, verdeutlichen sie ganz besonders auch die Haltung der Anbetung, in der wir uns freiwillig Gott hingeben. Und auch wenn ich denke, dass es für uns manchmal durchaus gut und richtig ist, uns beim Beten hinzuknien oder zu verneigen, scheint David hier wieder mehr auf unsere innere Haltung in der Anbetung einzugehen. Wenn wir Gottes Gegenwart erleben, können wir manchmal nur ein überschwängliches Lob ausbrechen. Aber es gibt auch Zeiten, in denen wir die Herrlichkeit und Macht Gottes erkennen und ehrfürchtig, demütig und still vor ihm niederfallen. Um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, wie gut wir diesen Aspekt der Liebe zu Gott in unseren Gottesdiensten integrieren können. Ich denke, manchmal können wir das mit unserer Musik machen. Es gibt Lieder, die uns helfen, uns voller Demut der Herrlichkeit Gottes zu unterwerfen oder uns voller Demut mit unseren Bitten an ihn wenden. Manchmal machen wir es auch durchs Gebet. Aber letztlich bin ich der Meinung, dass wir in unserem Leben tatsächlich immer wieder ruhige und stille Augenblicke brauchen, in denen wir über Gott nachdenken und uns in Ehrfurcht vor ihm beugen können. Und diese Stille, die müssen wir gezielt suchen. Aber zur Anbetung gehört noch mehr dazu. Denn wenn wir tun wollen, was immer nötig ist, um Gott zu lieben, dann müssen wir ihm auch unbedingt zuhören. Das ist manchmal auch schwierig. Wir müssen zuhören. In Psalm 95, Vers 7, da heißt es: Wenn ihr doch heute auf meine Stimme hören würdet. Hallo, ich bin da, ich rede, hört mir doch mal zu. Ich glaube, dass Gott durch jeden Teil unseres Gottesdienstes zu unseren Herzen reden kann. Durch die Musik, durch das Gebet, durch die Zeugnisse, durch die Predigt, durch das Abendmahl und sogar durch die Ansagen. Aber um seine Stimme zu hören, müssen wir zuhören. Wir müssen bereit sein, seine Stimme zu hören, wenn er zu uns redet. Über den früheren amerikanischen Präsidenten Franklin Roosevelt wird folgende Geschichte erzählt. Als Präsident musste er bei Empfängen häufig lange Schlangen von Besuchern im Weißen Haus über sich ergehen lassen. Und dabei beschwerte er sich darüber, dass niemand wirklich auf das achtete, was er zu den Besuchern sagte. Eines Tages, während eines solchen Empfangs, machte er wohl ein Experiment. Jeder Person, die vorbeikam und seine Hand schüttelte, flüsterte er zu: "Ich habe heute Morgen meine Großmutter ermordet." Die Gäste antworteten mit Floskeln wie: "Wunderbar, weiter so, wir sind stolz auf Sie, Gott segne Sie." Erst ganz am Ende der Besucherschlange, als er gerade dem Botschafter von Bolivien die Hand schüttelte, wurden seine Worte tatsächlich beachtet. Der Botschafter beugte sich verblüfft vor und flüsterte dem Präsidenten zu: "Ich bin sicher, sie hatte es verdient." Wir leben heute in einer Welt, in der wir ständig aus allen Richtungen mit den unterschiedlichsten Reizen bombardiert werden. Wir sind Experten für Multitasking. Wir reden miteinander, hören Musik, schreiben WhatsApp-Nachrichten, spielen ein Spiel, lesen Zeitungen und posten was auf Instagram. Und das alles gleichzeitig. Und wenn es sein muss, dann schaffen wir das alles auch noch, während wir auf dem Klo sitzen. Das Problem daran ist nur, dass wir es genauso machen, wenn wir im Gottesdienst sitzen. Wir denken darüber nach, was wir nach dem Gottesdienst essen wollen, was wir am nächsten Tag arbeiten müssen, wer am Nachmittag Fußball spielt und wem wir nach dem Gottesdienst am liebsten aus dem Weg gehen wollen. All das machen wir während dem Gottesdienst. Und so kommt es, dass wir genau wie die vielen Leute bei Präsident Roosevelt nicht zuhören. Dass wir verpassen, was Gott zu uns redet. Wir haben geistliches ADHS. Aber es gibt kein magisches geistliches Ritalin, das wir zur Lösung unseres Problems einsetzen können oder einnehmen können. Stattdessen müssen wir die Entscheidung treffen, dass wir uns wenigstens sonntagmorgens diese eine Stunde pro Woche Zeit nehmen und uns auf nichts anderes konzentrieren, als darauf, Gott zuzuhören, sodass wir seine Stimme hören können. Wenigstens sonntagmorgens. Wir können über die Worte der Lieder nachdenken, die wir singen, und darüber, wie sie ausdrücken, wie Gott ist. Wir können mehr tun, als nur die Worte der Bibel auszusprechen, während wir sie lesen. Wir können nämlich auch über ihre Botschaft nachdenken. Wir können mehr tun, als nur die Predigt zu hören. Wir können nämlich auch darüber nachdenken, was die Worte für uns bedeuten. Und wir können auf Gott antworten, wenn uns sein Heiliger Geist überführt. Eine Stunde pro Woche ist nicht mal annähernd genug, um eine gesunde Beziehung zu Gott zu haben. Aber es ist immerhin ein guter Start. Ein guter Start, bei dem es letztlich aber nicht bleiben darf. Denn wenn wir wirklich tun wollen, was immer nötig ist, um Gott zu lieben, dann müssen wir Gottes Wort auch in unserem Leben umsetzen. Wir sehen das in Psalm 95, Vers 8, wo es heißt: "Verschließt eure Herzen nicht." Verschließt eure Herzen nicht. In den Versen 8 bis 11, da verweist David auf die Handlungen des Volkes Israel bei Massa und Meriba. Da Meriba so viel bedeutet wie Haderwasser, gibt es im Alten Testament zwei Begebenheiten, die damit in Verbindung gebracht werden können. Wir lesen davon in 2. Mose 17 und 4. Mose 20. Bei beiden Begebenheiten hatte das Volk Israel Gottes Worte gehört. Aber anstatt darauf zu reagieren und mit Lob und Gehorsam zu antworten, begannen sie zu murren und sich zu beschweren. In 2. Mose 17 hatte das Volk gerade erlebt, wie Gott sie aus der Sklaverei in Ägypten gerettet hatte. Noch in Kapitel 15 hatten sie sogar ein großartiges Danklied für Gott gesungen, wie wir es ja sollen. Aber schon bald murrten sie wieder. Als Antwort auf das Murren des Volkes hatte Gott ihnen Manna und Wachteln zum Essen geschickt. Nun zelteten sie in Rephidim und beschwerten sich schon wieder. Diesmal über Wassermangel. Gerade als sie dazu bereit waren, Mose zu steinigen, befahl Gott Mose, mit seinem Stab auf einen Felsen zu schlagen. Und sofort sprudelte frisches Wasser aus dem Felsen, damit die Israeliten trinken könnten. Mose nannte diesen Ort daraufhin Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und Gott versucht hatten. Etwa 40 Jahre später gab es eine ganz ähnliche Situation in Kadesh. Wir lesen davon in 4. Mose 20. Wieder murrten die Israeliten und beschwerten sich. Dieses Mal gab Gott Mose die Anweisung, zu einem Felsen zu sprechen. Aber in seinem Zorn schlug Mose den Felsen. Wieder sprudelte Wasser aus dem Felsen heraus. Aber als Folge seines Ungehorsams wurde Mose schließlich verboten, das gelobte Land zu betreten. Ich glaube, was David uns an dieser Stelle in seinem Psalm mitteilen möchte, ist, dass Anbetung mehr ist als nur ein Ritual. Es geht nicht nur darum, Lieder zu singen, Lobesworte zu rufen und ehrfürchtig zu sein. Stattdessen ist eine Anbetung in erster Linie ein Akt des Gehorsams. Wenn wir hören, wie Gott zu uns redet, dann antworten wir mit Gehorsam, wodurch letztlich unser Leben zur Anbetung Gottes wird. Das ist ein Grund, oder das ist der Grund, weshalb ich euch nachher zwischen der Predigt und dem Gebet ein bisschen Zeit lassen werde. Zeit, in der ihr Gott antworten könnt. Ich wünsche mir, dass ihr diese Zeit nutzt, um darüber nachzudenken, wie Gott zu euch gesprochen hat. Und dann entscheidet, wie ihr darauf reagieren könnt. Du kannst die Zeit natürlich nutzen, um darüber zu klagen, wie lang die Predigt war. Oder um daran zu denken, wie groß Gott ist. Du kannst die Zeit nutzen, um darüber nachzudenken, was du heute Mittag essen willst. Oder darüber, wie Gott möchte, dass du sein Wort in deinem Leben anwendest. Du kannst die Zeit nutzen, um deine Einkaufsliste aufzuschreiben oder um dir eine Anwendung für dein Leben zu überlegen. Natürlich sind ein paar Minuten eigentlich viel zu kurz, um wirklich auf Gottes Wort zu reagieren. Es ist aber genügend Zeit, um einen kurzen Vorsatz zu fassen, den du später umsetzen kannst. Vielleicht gibt es eine Beziehung, die du wiederherstellen musst. Vielleicht eine Sünde, die du bekennen musst. Vielleicht eine Aufgabe, die du für Gott erledigen musst. Oder auch nur der Entschluss, mehr Zeit in Gottes Wort und im Gebet zu verbringen. Du kannst von ganzem Herzen für Gott singen. Du kannst voller Ehrfurcht vor ihn treten. Du kannst hören, wie Gott redet. Aber ohne eine Gehorsamsreaktion hast du Gott nicht wirklich angebetet. Anbetung geschieht nicht einfach so. Stattdessen müssen wir tun, was immer nötig ist, um Gott zu lieben. Und das betrifft in erster Linie unsere Einstellung. Es geht nicht um die Form, es geht nicht um den Stil, es geht um die Herzenshaltung, mit der wir uns Gott nähern. Und es geht um die Bereitschaft, Gott zuzuhören und voller Gehorsam zu tun, was er uns sagt. Lasst uns tun, was immer nötig ist, um Gott zu lieben. Amen. Wie gesagt, ich gebe euch ein bisschen Zeit, um einfach in Ruhe nachzudenken und die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Und anschließend werde ich dann mit dem Gebet weitermachen. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns kennst und dass du uns liebst. Ich danke dir dafür, dass du in unsere Herzen hineinsehen kannst, dass du unsere Gedanken hörst, auch wenn wir sie nicht aussprechen. Ich danke dir dafür, dass du bei uns bist und ich danke dir dafür, dass du uns deine Liebe so deutlich gezeigt hast. Wir lieben dich auch. Aber viel zu oft bleibt unsere Liebe auf der theoretischen Ebene stecken. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, zu tun, was immer nötig ist, um dir unsere Liebe zu zeigen. Du hast so großartige Dinge für uns getan. Du hast uns eine wunderbare Welt erschaffen. Du hast uns wunderbare Geschwister an die Seite gestellt. Du hast so viel Schönes für uns gemacht. Du hast sogar deinen Sohn auf die Erde gesandt, um uns zu retten, weil du uns liebst. Und ich bitte dich darum, hilf du uns, die richtige Reaktion dafür zu finden. Hilf du uns, unser Leben voll und ganz in deinen Dienst zu stellen und dich mit unserem Leben anzubeten. Mit all dem, was wir tun, mit all dem, was wir sind, mit all dem, was wir denken. Ich danke dir für deine Liebe. Und ich bitte dich darum, hilf du uns, zu tun, was nötig ist, um dich zu lieben. Amen.